Aber fühlst du dich schlecht, wenn du mal eine Mahlzeit ausgelassen hast? Ich meine, hast du ein schlechtes Gewissen, sagst, oh weia, ich habe wieder nicht gegessen. Ich soll doch essen. Jeder normale Mensch sollte doch regelmäßig dreimal am Tag essen. Meine Güte, schon wieder verpasst. Nein. Niemand muss dir erklären, damit dein Körper leistungsfähig bleibt, solltest du essen. Wir haben eher die Probleme, dann rechtzeitig aufzuhören. Ja? Und unsere Zeit mit Gott, das ist, wo unser geistiges Leben sich vermehrt, wo wir Gott kennenlernen, wo wir verwandelt werden, wo wir etwas empfangen von ihm, wo wir auftanken, wo Kraft Gottes hineinkommt in unser Inneres. Das ist, was Gott dort einfach tun will. Und der andere Grund, warum viele kein tiefgehendes und erfülltes Gebetsleben haben, ist, sie wissen gar nicht, was sie beten sollen. Irgendwann, okay, dann hast du das gehört, ein guter Christ hat zu beten und du sollst jetzt beten, okay, dann hast du vielleicht noch irgendwie so ein Buch gelesen, du musst eine Stunde beten, wenn du nicht eine Stunde betest, dann bist du überhaupt keine Frau und kein Mann Gottes. Und also unter einer Stunde geht überhaupt nichts. Schon Jesus hat gesagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, nicht mal eine Stunde könnt ihr. Also gut, dann habe ich verstanden, also eine Stunde soll ich jetzt beten, okay. Dann stelle ich mir die Uhr dahin, sage so, zack, ab heute geht's los, jetzt ist Schluss mit der Faulheit, jetzt wird gebetet, jeden Tag eine Stunde. Und du stellst den Wecker, die Eieruhr läuft und du betest alles, was du zu beten hast. Und dann bist du fertig, du guckst auf die Uhr, 2 Minuten sind vergangen. Du sagst, meine Güte, 58 Minuten und all mein Pulver habe ich verschossen, was soll ich jetzt machen? Ich sterbe. Sagst du, Hilfe, Herr. Und da hast du zum ersten Mal gebetet. Da hast du zum ersten Mal gebetet. Vorher hast du Gebete gesprochen. Aber wenn wir sagen, Gott, ich brauche dich. Ich bin total hilflos. Gebet fängt damit an, so war es bei den Jüngern, Herr, lehre mich zu beten. Ich weiß gar nicht, wie man betet. Lehre mich zu beten, hilf mir zu beten. Und es ist total unklug und einfach nur amerikanische Methode, sich unter Druck zu setzen. Ich muss jetzt, wenn ich geistlich wachsen will, mindestens eine Stunde beten. Ich erkläre dir heute, wie du auf eine sinnvolle und fruchtbare und erfüllende Art und Weise Zeit mit Gott verbringen kannst. Und jeder von uns, auch wenn er bis jetzt kein regelmäßiges Gebetsleben hat, und das sind mehr, als ihr denkt, und ich erspare euch das, dass ihr jetzt eure Hände heben müsst und müsst bekennen, dass ihr nicht jeden Tag diese Zeit mit Gott habt. Zeit mit Gott meine ich, die Tür zu, alles andere beiseite, Fernsehen aus, Zeitung weg. Hier bin ich jetzt, nur ich und meine Bibel und die Zimmerdecke. Gott ist nicht zu fühlen, aber ich soll ihn jetzt suchen. Ich rede nicht von, du fährst im Auto und betest ein bisschen oder du gehst einkaufen und zwischendurch du betest. Ich rede von dieser Zeit, wo du mit Gott ganz alleine bist. Und wenn du diese Anleitung, die ich dir heute hier gebe, wenn du die anwendest, mit Leichtigkeit, wenn du erstmal verstanden hast, dass es überhaupt notwendig ist und dass Gott das von dir haben möchte und dass es ohne das nicht geht, wenn du dich entschieden hast, okay, ich werde keine Ausnahme mehr zulassen. Ich mache daraus eine Regel. So wie es klar ist, jeden Morgen stehe ich auf, putze ich mir die Zähne. Das hast du einmal beschlossen, das hat deine Mami dir gesagt und du hast es irgendwann akzeptiert und seitdem tust du das. Und je regelmäßiger wir etwas tun, umso einfacher und so leichter fällt es uns. Und wenn du diese Anleitung, die ich dir jetzt noch in den letzten 3-4 Stunden so erläutern werde, nein, war Spaß, keine Angst, bleib entspannt. Wenn du die anwendest, mit Leichtigkeit, jeder von euch, auch wenn er bis jetzt kein regelmäßiges Gebetsleben hatte, kann 15 Minuten alleine sein mit Gott. Und wenn du das nur ein paar Wochen lang tust, werden aus diesen 15 Minuten ganz schnell 30 Minuten und bald werden aus 30 Minuten 60 Minuten. Ohne, dass du dich dazu zwingen musst, sondern einfach, weil da etwas passiert, weil Gott kommt, weil du die Gegenwart Gottes kennenlernst, weil dein Herz verändert wird und dein Herz fähig wird, die Gegenwart Gottes zu genießen, Liebe Gottes zu empfinden, Geborgenheit, Schutz und Identität in Gott zu erleben, zu fühlen. Und das ist, was Gott möchte, dass wir eine gute Zeit mit ihm haben und dass er reichlich Raum hat, an unserem Herzen zu wirken. Und das tust du die nächsten 2-3 Jahre und dann triffst du alte Bekannte wieder und sagen, irgendwas ist bei dir total anders, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber so kenne ich dich überhaupt nicht. Ja? In der Welt, wenn die sich da einander treffen, haben sich jahrelang nicht gesehen, ach, immer noch der Alte. Das finde ich ein Kompliment. Wenn das als Christ dir passiert, dann warst du stinkefaul. Dann hast du nicht Raum gemacht für Gott. Dann hast du deine Zeit verplempert mit nutzlosen Dingen. Die Leute sollten sagen, hey, du irgendwie ist das so anders bei dir. Ich weiß auch nicht. Du bist so anders geworden. Wenn wir mit Gott gehen, wenn das Leben aus Gott in uns arbeitet, gehen wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden immer mehr verändert. Die Frucht des Geistes kommt davor. Wir werden immer freundlicher, immer angenehmer, immer saftiger, immer lieblicher, immer kühner, immer schärfer. Alles, was Christus ist, kommt in uns hervor, immer mehr, immer mehr. Das ist normal. Wer hat uns gesagt, dass wir jahrzehntelang irgendwie in der Nachfolge stehen und es passiert überhaupt nichts? Wer hat uns das gesagt? Paulus hatte die Idee, wenn er für Gläubige betet und sie richtig trainiert und lehrt, dann in absehbarer Zeit, nicht im Laufe von Jahrhunderten, in absehbarer Zeit, wird Christus in ihnen Gestalt gewinnen. Und zu den Korinthern sagt er, lass uns die Heiligung vollenden. Interessanterweise wieder in der Furcht Gottes. Der redet vom Vollenden. Wir haben noch nicht mal angefangen. Und er redet schon vom Vollenden. Du siehst, die Sicht im Neuen Testament war total anders als heute. Ja, wir gehen jetzt schon 20 Jahre mit dem Herrn, aber wirkliche Charakterdurchbrüche, das kann man eigentlich nicht erwarten. Weißt du, ich bin in diese Familie aufgewachsen und die waren alle ein bisschen komisch und ich habe da ziemlich einen Schaden genommen und ich kann froh sein, dass ich irgendwie einigermaßen noch so über die Runden komme. Aber dass ich das hinter mir lassen kann, wirklich diese Wurzel der Ablehnung, das ist doch nicht realistisch. Wem glaubst du, dem Psychologen oder dem psychologisch verseuchten Seelsorgern oder Paulus und dem Worte Gottes? Wem willst du glauben? Wenn etwas dem Worte Gottes widerspricht, und auch wenn es kommt von jemandem, der einen Doktortitel hat, ich gehe mit dem Wort Gottes. Amen. Amen. Damit habe ich nichts gesagt gegen christliche Psychologie. Es gibt christliche Psychologie, aber die ist daran erkennbar, dass sie das biblische Menschenbild hat und dass sie arbeitet mit dem Wort Gottes. Und dass sie keine Theorien und Vorschläge verbreitet, die gegen das Wort Gottes sind. Okay, dass das ausgewogen ist. So, jetzt lasst uns noch ein bisschen hineingehen. Ich gebe euch, habe sie nicht nummeriert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkte. Wie ist der Zeitplan? Wir sind gut im Plan, ne? Nee, ich kann die auch schnell machen und ich kann dir auch noch dieses per E-Mail schicken, wenn du das möchtest, und dann kannst du das noch weiter studieren. Aber ich gebe euch jetzt hier praktische Anleitungen. Für einige von euch ist das nur eine Erinnerung. Ihr kennt das, ihr lebt das und ich sehe, dass ihr das habt. Ich sehe, da ist etwas von Gott in euch und das ist wunderbar. Aber viele andere brauchen das so dringend. So, wir beginnen damit, das habe ich eigentlich schon erledigt, diesen ersten Punkt. Wir müssen die Notwendigkeit verstehen, warum wir regelmäßige Zeit mit Gott haben sollen. Wenn du das nicht verstehst, wirst du schwer haben, das durchzuziehen, weil du eigentlich gar nicht weißt, warum du das tun sollst. Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott und Gott naht sich zu euch. Die Gegenwart Gottes, die Erfahrung der Gegenwart Gottes, und das hast du, glaube ich, schon verstanden, alles, was wir brauchen, ist in der Gegenwart Gottes. Vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle. Und die Herrlichkeit Gottes kommt auf uns, die Herrlichkeit verändert uns. Und so viel anderes ist in der Gegenwart Gottes. Wir tun jetzt den ersten Schritt. Die Initiative liegt bei uns. Naht euch zu Gott und Gott wird sich euch nahen. So, wer wartet auf wen? Wartest du auf Gott oder wartet Gott auf dich? Du musst anfangen. Du beginnst. Und Gott sagt, wenn du einen Schritt machst, wenn du mir zeigst, dass ich dir wichtig bin, wenn du Raum machst in deinem Terminkalender, wenn du deine beste Zeit am Morgen mir gibst, ich werde kommen. Du wirst meine Gegenwart erleben. Und das heißt, Kraft wird fließen, Ermutigung wird fließen. Es ist vorbei mit Hoffnungslosigkeit. Man kann nicht depressiv bleiben in der Gegenwart Gottes. Unmöglich. Man kann nicht frustriert bleiben, voller Schmerzen bleiben in der Gegenwart Gottes. Das ist Heilung in der Gegenwart Gottes. Motivation, Schubkraft. Du kommst aus einer Zeit mit Gott heraus und du bist stark, du bist aufgebaut. Du kommst heraus und sagst, okay, wo steht das Klavier? Hier, ich bin bereit, ich pack's an. So viele besiegte Christen humpeln und schleichen durchs Leben, weil die Kraft des Heiligen Geistes keinen Raum hat in ihnen. Und das macht doch keinen Spaß. Ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, ich kenne beides. Ich kenne besiegt sein und Sieger sein. So, deswegen lass mich dir raten. Manche von euch kennen nur eine Seite. Ich kenne beide Seiten, ich kann das vergleichen. Und deswegen sage ich dir, Sieger sein ist so viel schöner als besiegt sein. Es macht viel mehr Spaß. Viel mehr Spaß. Und durch die Kraft des Geistes in uns sollen wir Sieger sein. Was heißt das? Sind wir Supermänner? Wir pusten Wolkenkratzer um oder was tun wir? Ja? Wir herrschen über unsere Gefühle. Wir herrschen über unsere Gedanken. Wir herrschen über unsere Fantasien. Wir herrschen über unsere Worte. Wir herrschen über unser Verhalten. Halleluja, das ist siegreiches Christentum. Damit beginnt es. Wenn die Kraft des Heiligen Geistes in diese Bereiche unseres Lebens hier nicht hineinkommt, kannst du auf Zeichen und Wunder lange warten. Da beginnt es. Und diejenigen, die das umgangen haben und doch die Kraft Gottes angezapft haben, sind schmählich gescheitert. Schmählich gescheitert. Die Kirchengeschichte ist voll von Menschen, die sich um die Heiligung gedrückt haben, haben die Kraft Gottes angezapft. Und diese Kraft hat schlussendlich sie umgebracht. Sie sind gelandet in der Nervenklinik, sind gelandet in der Alkoholikerabteilung, sind gelandet sonst wo, vor Gericht, im Gefängnis. Das brauchen wir nicht nochmal zu probieren, das funktioniert nicht, da ist keine Verheißung drauf. Jetzt wollen wir die Kraft Gottes reinlassen in den ersten Bereich und das ist unser eigenes Leben. Und von da, wenn das Basis ist, wenn alle darin leben, dann kommt die Kraft Gottes, dann kommen die Engel uns zu Hilfe und dann wird die Stadt auseinandergenommen und die Gegend erreicht werden. Aber es beginnt mit dir und mir jetzt. So, Erweckung fängt damit an, dass wir sagen, ich lerne aus Disziplin zu leben, ich werde Gott suchen jeden Tag. Was soll meine Entschuldigung sein, in 3 Tagen nicht zu beten? Ich kann mich entscheiden, ich kann sagen, ich werde es tun, weil es notwendig ist, weil ich es verstehe. Ich will es haben. Niemand kann mich hindern. Niemand kann mich abhalten. Niemand. So, das ist das Erste, diese Notwendigkeit zu verstehen. Wenn wir auf den Geist sehen, werden wir vom Geist das Leben ernten. Und Zeit mit Gott zu verbringen, das ist eine ganz herausragende Art und Weise, auf den Geist zu sehen. Und wir ernten dort das Leben. Das heißt also, wenn wir diese Notwendigkeit verstanden haben, dann als Nächstes, wir legen uns fest und wir planen Zeit ein. Du planst deinen Theaterbesuch, du planst deinen Kegelabend. Warum planst du nicht deine Zeit mit Gott? Plane sie, schreib es in deinen Terminkalender. Und dann kommen Leute und wollen was von dir und du guckst in deinen Kalender und sagst, sorry, da habe ich schon einen wichtigen Termin, der ist nicht aufhebbar. Fertig. Und halte den Kalender immer so, ja, dass sie nicht reinschauen. Das ist ein guter Tipp für Pastoren und für Hauskreisleiter. Weil die Leute schauen über die Schulter und gucken in den Kalender, ach, da steht ja bloß Gebetszeit. Na, da willst du ja wohl Zeit haben für Seelsorge. Du bist ja schließlich Mann Gottes und du musst mir ja helfen. Niemand hat Anspruch auf diese Zeit, die gehört Gott alleine. So erzähl nicht den Leuten, was für Termine hast, aber du hast Termin, fertig, aus. Okay? Leg dich fest. Das ist das, was wir schon hatten in Malachi. Die Leute, die mogeln beim Opfer. Sie setzen den Standard runter. Sie wollen Gott dienen auf ihre Art und Weise. Aber Gott sagt, komm vor mein Angesicht. Schau mal das Beispiel David. Wie oft benutzt er dieses Wort? Alle Zeit, jeden Tag, stets in Bezug auf Anbetung und Gemeinschaft mit Gott. Er benutzt diese Worte. Jeden Tag, alle Zeit soll dein Lob in meinem Mund sein. Ich suche dich. Ständig. Halleluja. So, dann sind wir schon beim dritten Punkt, also wir kommen schnell vorwärts. Ich mache es wirklich stichpunktartig und ihr könnt das dann weiter studieren. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Die einzige Berechtigung, in die Gegenwart Gottes zu kommen, ist das Blut Jesu. Hebräer 10, Vers 19. Durch das Blut Jesu haben wir Kühnheit und Zuversicht, Freimut, in die Gegenwart Gottes zu kommen, in das Heiligtum. Wir kommen nicht aufgrund unserer Werke, aufgrund unserer Verdienste. Und das heißt, unsere Misserfolge und unsere Fehler und unser Versagen sind nicht die Begründung, warum wir wegbleiben. Wir kommen, weil das Blut Jesu geflossen ist. Das Blut Jesu macht rein von aller Sünde. Das Blut Jesu befreit uns vom bösen Gewissen. Niemand, der noch unter dem bösen Gewissen der Anklage ist, hat Lust, Bibel zu lesen, hat Lust, Gott anzubeten. Dieses böse Gewissen muss zu Ende kommen. Dieses, du hast da wieder nicht, und warum hast du schon wieder, und hier hast du versagt, und all das. Wenn wir versagt haben, wir kehren das nicht unter den Teppich, wir bringen das Gott, und er ist so, wie die Bibel das sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt. So, wenn er uns vergibt und reinigt, was dann? Dann sind wir rein. Es macht keinen Sinn, zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich komme jetzt zum 186. Mal zu dir wegen dieser Sache. Für Gott, wenn du die 185 Mal davor Gott bekannt hast und um Vergebung und um Reinigung gebeten hast, Gott sagt, ich werde ihrer Sünden nicht mehr gedenken, auch im Hebräerbrief. Du kommst für Gott zum allerersten Mal. Aber weil du nicht frei bist vom bösen Gewissen, du kommst zum 186. Mal und darum kommst du wie ein geprügelter Hund in die Gegenwart Gottes. Und du lehnst dich ab wegen deiner Versagen. Und du denkst, weil du dich ablehnst, lehnt Gott dich ab. Du denkst, diese Gefühle, das ist wie Gott über dich fühlt. Alles Lüge. Alles Lüge. Und aus diesem Teufelskreis kommst du raus durch das Blut Jesu. Wende das Blut Jesu an. Das Blut Jesu befreit vom bösen Gewissen. Das heißt, verstehe vom Wort Gottes, was das Blut Jesu tut. Wende es an. Danke Gott für das Blut. Ehre das Blut. Gott ehrt den Menschen, der das Blut Jesu ehrt. Ehre das Blut. Ihr Lobpreisteam, holt die Lieder raus über das Blut, singt über das Blut. Der Heilige Geist kommt, wenn das Blut geehrt wird. Ich habe das so viele Male erlebt, wo Gott mich geführt hat, zu predigen über das Blut Jesu. Wenn ich predige über das Blut Jesu und die Leute mitmachen und hinterher wir nochmal Zeit haben vor Gott und wir nehmen nur 5 oder 10 Minuten Zeit und wir ehren das Blut Jesu, der Heilige Geist kommt. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Wo das Blut ist, kommt der Heilige Geist. Durch das Blut Jesu kommen wir in die Gegenwart Gottes. Durch das Blut Jesu wird der Verkläger, Offenbarung 12, Vers 11, überwunden. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Was bedeutet das? Keine Rücksicht genommen auf Gefühle. Es fängt nicht an als Märtyrer. Man endet diese Karriere als Märtyrer vielleicht, wenn Gott das so vorgesehen hat. Aber wir alle, ob wir vorgesehen sind, als Märtyrer zu leben oder zu sterben oder nicht, wir alle müssen in dieser Überwindermentalität leben und uns darin etablieren. Und das bedeutet, wir nehmen keine Rücksicht. Wir sind nicht beeindruckt von unseren Gefühlen. Die Gefühle sagen, du hast doch heute keine Lust zu beten. Sage ich der Seele, das ist dein Kommentar. Ich bin ein neuer Mensch. Und ich bin geschaffen in Christus für Gottes Werke. Und ich am inwendigen Menschen habe Lust am Gebot Gottes. Ich identifiziere mich nicht mehr mit dem Alten. Ich bin ein neuer Mensch. Und der neue Mensch hat Lust, Gott zu dienen. Der alte Mensch findet das schrecklich. Er sagt, also Gott dienen, dann werde ich sterben. Ja, da hat er recht. Irgendwie findet ihr das nicht so ermutigend, ne? Also wenn ich euch was ganz Schlimmes irgendwie sagen würde, ihr sitzt so da und... Na gut, das kommt vielleicht später dann irgendwie die Offenbarung. So, wir kommen mit dem Blut. Erkläre dem Vater, wie wichtig dir das Blut Jesu ist. Erkläre, dass durch Blut Jesu alle deine Sünde getilgt ist. Er hat bezahlt, du bist frei. Lerne, frei zu bleiben von Verdammnis. Okay, nächster Punkt. Ich könnte mehr darüber noch sagen, aber ich will irgendwie noch das zu Ende bringen hier. Dankbarkeit. Komm mit Dankbarkeit in die Gegenwart Gottes. Vergiss mal deinen ganzen Jammer und Klagen und all diese Dinge, sondern tu du erstmal, was Gott von dir möchte. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Psalm 50, Vers 23. Ihn werde ich das Heil Gottes schauen, sehen lassen. Wir kommen mit Dankbarkeit. Sagst, wenn du mein Leben kennen würdest, dann würdest du wissen, da gibt es nicht viel zu danken. Doch, du kannst danken, dass Jesus für dich gestorben ist. Du kannst danken, dass du Kind Gottes bist, dass du in den Himmel kommen wirst. Dass selbst wenn du noch hier, sagen wir mal, du würdest nicht die Kurve kriegen, weil du einfach nicht wirklich in die Wahrheit hineingehst. Du würdest hier noch die nächsten 30 Jahre durch das Elend marschieren. Aber dann von einer Ewigkeit in die andere bist du in der Freude, die nie mehr aufhört. Kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, nur noch Licht, nur noch Freude, nur noch Angenehmes. Dafür kann man doch danken. Halleluja. Damit will ich nicht sagen, dass du verurteilt bist, die nächsten 30 Jahre hier durch Elend zu marschieren. Ja? Wie ich gesagt habe, alle Probleme, die durch deine eigene Sünde und durch die Sünde anderer Leute entstanden sind in deinem Leben, werden gelöst werden. Werden gelöst werden. Damit wir frei sind, Gottes Probleme zu tragen. Gott nimmt unsere eigenen Probleme ab, damit wir frei sind, seine Probleme zu tragen. Die Last Gottes für diese Welt. Kämpfern zu werden, die das Reich Gottes ausbreiten. So, Dankbarkeit ist ein Opfer. Und wenn wir dieses Opfer bringen, immer wieder, dann bahnen wir einen Weg. Wir bahnen einen Weg. Wo wird dieser Weg gebahnt? Psalm 84, dort wird von den Menschen gesprochen, die glücklich in Gott sind, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Sie haben gebahnte Wege in ihren Herzen. Dankbarkeit bahnt einen Weg in deinem Herzen. Das ist unser Thema. Das harte Herz wird aufgebrochen. Da wird Raum gemacht, dass jetzt etwas von Gott kommen kann. Und wie kommt es? Durch Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so wichtig. Sei dankbar für diese Gemeinde. Sei dankbar, dass du hier sein darfst. Sei dankbar, dass hier so wunderbare Freiheit ist, der Anbetung, dass du hier das Wort Gottes hören kannst, dass dir hier geholfen wird, dass hier Menschen da sind, die dich so lieb haben, wenn du total daneben bist, die sagen dir das. Das ist doch fantastisch. Das ist doch wunderbar. Halleluja. Mensch, darüber wäre ich begeistert an deiner Stelle. Okay, nächster Punkt. Auch zur Dankbarkeit kannst du so viel sagen. Und wenn du gar nicht weißt, du kannst dankbar sein über wie er ist. Vielleicht du bist im Elend, aber er ist herrlich. Er ist wunderbar, er ist lieblich, er ist schön, er ist majestätisch, er ist kraftvoll, er ist treu, er ist für dich. Er wird niemals dich im Stich lassen, dafür kann man auch danken. Und der undankbare, fleischliche Christ sagt, ja, dann, wenn das so wäre, dann müsste ich ja davon was erleben. Guck dir mal mein Leben an. Ja, weil du in dieser negativen Haltung bist, blockierst du Gott nicht zu segnen. Komm raus aus diesem Negativen, fang an zu danken für wie Gott ist und dann wirst du auch erleben, dass Gott so zu dir ist. Aber wenn wir immer negativ sind und uns beklagen und immer schlechte Laune haben und überall das Haar in der Suppe finden, dann behindern wir Gott. So, nächster Punkt. Ehre das Wort Gottes. Ehre das Wort Gottes. Denk über das Wort nach. Was ist das Wort? Das ist die Wahrheit, es ist das Leben, es ist Licht, es ist Hoffnung, es ist Kraft. Psalm 19, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Wort Gottes ist dir gegeben, deine Seele zu erquicken, nicht das Abendprogramm im Fernsehen. Das Wort Gottes erquickt deine Seele. Und da bist du erquickt, ohne Verdammnis, bist du aufgebaut. Halleluja. Da heißt es in Vers 9, die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Sie erfreuen das Herz. Dein Herz wird sich freuen. Dass du kennst mein Herz nicht. Doch, Gott kennt dein Herz. Und er sagt, ich kenne das Wort und ich weiß, was das Wort in dir wirken wird. Wenn das Wort erstmal diese Unlust und diese negative Perspektive und diese Hoffnungslosigkeit beseitigt hat, du wirst dich freuen über das Wort Gottes. Lass das Wort Gottes ran an dein Herz. Paulus sagt, lass es reichlich wohnen in dir. Halleluja. Okay, nächster Punkt. Guck mal, wie schnell wir vorwärts gehen. Das ist schon jetzt, was ist das jetzt? 5 oder was? 6 sogar schon. Gebrauche deinen Körper. Du bist vor Gott. Und die Bibel sagt, du sollst etwas tun mit deinem Körper. Heb deine Hände auf. Tanze, bewege dich, klatsch in die Hände. Leg dich hin vor Gott, beug deine Knie. Tu was mit deinem Körper. Sagt er, soll ich jetzt Gymnastik machen oder soll ich jetzt Zeit mit Gott machen? Ja? Wenn Gott solche Anweisungen gibt, dahinter ist etwas. Das hilft dir, dich schneller zu öffnen für die Gegenwart Gottes, wenn du deinen Körper gebrauchst und wenn du deine Hände aufhebst. Manche von euch hier in der Anbetung heben die Hände nicht auf, weil du 6 Tage die Woche die Hände nicht aufhebst. Und dann kommt dir das irgendwie komisch vor, irgendwie nicht echt. Aber du ziehst daraus die falschen Schlüsse, du sagst, ich will ja echt sein, dann tue ich es hier auch nicht. Nein, tu es 6 Tage und dann sagst du, ich will echt sein, ich tue es hier auch. Amen. Amen. Das ist ein kleiner, aber ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du das im Psalmen studierst, du wirst sehen, das ist alles in Befehlsform. Klatscht in die Hände, tanzt, jubelt, ruft laut, freut euch, hebt die Hände auf. Das ist alles in Befehlsform geschrieben. Verneigt euch. Alles in Befehlsform geschrieben. Das sind keine Vorschläge, wenn du dich danach fühlst. Das hat mit deinen Gefühlen überhaupt nichts zu tun. Und wie viele Leute im Lobpreis gehen nach ihren Gefühlen? Wie viele Leute gehen nach ihren Gefühlen? Weißt du, ich habe einen schweren Tag hinter mir. Kannst du heute nicht sagen, heute ist Sonntag, aber Freitag, ja. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und an meine Arme sind Bleigewichte. Ich kriege die ehrlich nicht hoch. Ich möchte schon gerne, aber das ist so schwer. Ich kann das nicht. Das ist wie Blei. Ich meine, ich kann doch innerlich die Hände hochheben, nicht wahr? Das reicht doch auch aus. Gott sieht doch das Herz. Wie viele Gläubige habe ich kennengelernt, die solche Sprüche klopfen? Und sie denken, ja, da muss doch Gott einen Einsinn haben. Das versteht doch jeder, schwerer Tag. Im Grunde genommen wollen sie nur nicht wahrhaben, sie sind zu stolz. Sie sind so auf sich fixiert. Sie sind so damit beschäftigt, was der andere über sie denken könnte. Und wenn der Heilige Geist sagt, komm aus der Reihe raus, komm und tanz hier vorne. Nee, wenn alle gehen, dann vielleicht ich. Aber ich hier? Nee, niemals. Ich mache mich doch nicht zum Affen. Stolz ist das. Du bist immer darauf bedacht, dass irgendwie Leute über dich gut denken. Aber ein Herz, das Gott fürchtet, sagt Gott, ich will dir gefallen. Und wenn andere Probleme haben in meiner Anbetung, hey, ich kann sie segnen. Ich kann beten, dass sie auch das verstehen. Aber ich lasse mich nicht bremsen von der Meinung von Leuten. Ich nehme noch nicht mal eine Ecke meines Herzens und denke darüber nach, wie der neben mir oder hinter mir oder vor mir, wie der über mich denkt. Das interessiert mich, das geht mir doch gar nichts an. Gott hat gesagt, ich soll ihm gefallen und nicht Menschen. Und diese Anweisung, klatsch, tanz, komm, beweg dich, komm in Gang, ist gegeben, dass du von dieser Selbstzentriertheit herauskommst. Und es ist gegeben, dass die Gegenwart Gottes dir real wird. Ja? Das ist doch nur sozusagen ein Symbol. Es ist nur einfach eine Handlung. Es ist doch nicht, wenn wir die Hände aufheben, ja, wir wollen doch damit nicht sagen, geografisch gesehen ist Gott da oben. Ja? Dann würden ja die Australier in die Hölle beten. Verstehst du? Die sind auf der anderen Seite, die heben die Hände hoch nach unten. Ja? Es ist nur dir hilft es, da ist Gott und ich bin vor ihm. Geografisch gesehen ist er doch nicht da. Ja, aber wir können uns das nicht vorstellen. Wir können uns die Dimension, dass die jenseitige Welt eigentlich hier mitten unter uns ist, wir können uns das mit unserem Gedanken nicht vorstellen, weil unsere Gedanken sind bezogen auf eine dreidimensionale Welt plus Zeit. Und wir können uns das nicht vorstellen, dass in dieser Dimension noch eine andere Dimension ist. Ja? Das muss man sich auch nicht vorstellen, man kann es aber fühlen. Halleluja. So gebrauche deinen Körper. Nächster Punkt. Was war das jetzt? Das war schon 6, ja? Jetzt kommt 7. Sprachengebet. Es ist so wichtig, diese Gabe, die Gott jedem Kind Gottes anbietet, zu nutzen und zu nehmen und nicht nur einmal damals in der Zeit, als du die Geistestaufe erlebt hast, sondern darin zu bleiben und sie zu gebrauchen und sie richtig zu gebrauchen und zu verstehen, wie wichtig das ist. 1. Korinther 14, Vers 14, Paulus sagt, wenn ich in Sprachen bete, dann betet mein Geist. Dann betet mein Geist. Und ich habe jahrelang als Christ in Sprachen gebetet, gleich ziemlich nach meiner Bekehrung von Anfang an, jahrelang in Sprachen gebetet. Aber dann kam dieser glorreiche Tag, wo ich Offenbarung bekommen habe, über was ich da eigentlich tue. Und das hat alles verändert. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Gott ist Geist, Gott wird angebetet im Geist, Gott wird nur erlebt und gesehen und wahrgenommen im Geist. Solange du in der Seele bist, solange du körperorientiert bist, du kannst nicht in die geistliche Dimension kommen, wie unser Bruder das heute Morgen so schön gesagt hat. Nur im Geist kann man Gott sehen, aber wenn du nicht gelernt hast, im Geist zu operieren, im Geist zu leben, du kannst Gott nicht wirklich treffen. Und Sprachengebet ist so ein wichtiges, hervorragendes Mittel, um dir deines Geistes bewusst zu werden und um sensibel zu werden für die Bewegung des Heiligen Geistes. Es ist so wichtig. Und ich finde das ganz, ganz, ganz schade, dass in vielen Gemeinden, wo ich so rumreise, das Singen im Geist immer weniger wird. Viele haben es schon ganz eingestellt. Es ist so wichtig für deine persönliche Anbetung und für die gemeinschaftliche Anbetung. Es ist so wichtig. Der Heilige Geist bewegt sich in deinem Geist. Und da gibt er Licht und Einsicht und Verständnis und Hinweise. Und dort redet er und dort offenbart er die Schönheit Gottes. Und je mehr du operierst mit deinem Geist, umso einfacher ist es für Gott durchzukommen und dir Dinge mitzuteilen. So lerne, diesen Geist zu gebrauchen. Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Was wollte er damit sagen? Leute, Sprachengebet ist überaus wichtig. Ich nehme das ernster als ihr. Manche Leute, die die Bibel nicht kennen und nur oberflächlich irgendwas vom Hören sagen, die sagen, ja, das Problem der Korinther ist, die haben in Sprachen gebetet. Und Paulus hat gesagt, lass das mal sein, das ist Quatsch. Und das ist nicht das, worauf es wirklich ankommt. Hauptsache die Liebe. Das ist überhaupt nicht, was die Bibel sagt. Überhaupt nicht. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen betet. Jedenfalls, so hat er das im Griechischen gesagt. In der Elberfeld, das ist schon ein bisschen schwacher. Ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Bei Luther ist es dann ganz unmöglich. Ich wollte, ihr könntet. Das ist grammatikalisch gesehen ein irrealer Konjunktiv. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Aber das heißt, ein Wunsch, der ist zwar nett, aber der wird sich nie erfüllen. Und da ist ein Unterschied, ob ich sage, ich will, dass du jetzt aufstehst, Bruder. Oder dass ich sage, ich wollte, du könntest aufstehen. Schade, leider kannst du nicht aufstehen, aber ich würde das gerne so sehen. Und Paulus hat nicht mit Lutherdeutsch gesprochen. Paulus hat Griechisch gesprochen und da heißt es, Tello, ich will. Das war kein Vorschlag, das war eine ganz starke Intention. Ich will, dass ihr es tut. Nicht, ich wollte, ihr könntet. Schade, geht leider nicht. Ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Wenn du in Sprachen betest, tu es als eine Sprache der Liebe. Heb deine Hände auf und sprich deine Liebeserklärung zu Gott aus deinem tiefsten Innern. Lass diese Sprache fließen. Mach dir bewusst, du redest zu Gott. Du kannst in Sprachen reden in die Luft und das wird nicht viel bewirken. Aber Paulus sagt, wer in Sprachen redet, redet zu Gott. So, mach dir klar, hier ist Gott. Und da ist etwas, was ich nicht ausdrücken kann mit Worten. Aber der Heilige Geist hilft mir. Und er betet durch mich mit dieser wunderbaren Sprache. Und ich bete im Geist unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Und es ist auch ein wunderbares Mittel, um die Gemeinschaft des Heiligen Geistes kennenzulernen. Weil der Heilige Geist legt diese Sprache in deinen Geist hinein. So, du sprichst in Sprachen. Sagst, oh, ist das wunderbar. Das ist, was der Heilige Geist mir jetzt gibt. Der Heilige Geist bewegt sich in meinem Geist. Und aus meinem Geist heraus bete ich Gott an in dieser wunderbaren Sprache. Und wenn du das tust, mit Glauben und regelmäßig, du wirst merken, das wird immer saftiger, immer lebendiger, immer inspirierender. Und dann passiert das, was Paulus sagt, wer in Sprachen redet, baut sich auf. Viele Jahre habe ich in Sprachen gebetet und habe gesagt, ja, wann kommt die Auferbauung? Es muss doch endlich mal die Auferbauung kommen. Aber ich habe nicht in Sprachen gebetet, wie die Bibel sagt, dass man in Sprachen beten soll. Ich habe in Sprachen gebetet und nebenbei immer meine To-Do-Listen durchgearbeitet. Und bis ich gesehen habe, Paulus hat ganz anders in Sprachen gebetet. Wenn Paulus in Sprachen gebetet hat, dann war da oben Ruhe, Funkstille. Der Verstand hat mal ausgeruht. Und ich dachte, ich nutze die Zeit und ratter hier oben schon mal meine Pläne durch. Aber wenn wir lernen, was am Anfang nicht einfach ist, aber du kannst das trainieren, wenn wir lernen, in Sprachen zu beten und der Verstand kommt zur Ruhe und wir gehen voll und ganz auf in diesem Strom, das ist so sprudelnd und blubbernd und inspiriert und so kreativ, es ist so wunderbar. Und dann zu gewissen Zeiten springst du von einer Sprache in die andere, auf einmal merkst du, du hast ja nicht nur eine Sprache, du hast zwei Sprachen, du hast drei Sprachen, du hast vier Sprachen. Es ist so wunderbar. Es ist so wunderbar. Halleluja. Und das Leben fließt. Und es wird dir bewusst, Gott, der Heilige Geist, wohnt in mir. Und dann kannst du von Sprachen reden, in Auslegung gehen und Prophetie und in andere Dinge und Offenbarungen. Und du bekommst Licht über Schriftstellen, weil der Heilige Geist einfach dir Dinge zeigen kann. Halleluja. So viel mehr könnte man darüber sagen. Jetzt nächster Punkt ist nicht das gleiche wie Ehre das Wort Gottes, aber du kommst mit dem Wort Gottes. Was bedeutet das? Du betest Verheißungen. Vorhin habe ich euch schon einige kräftiger gegeben, Hesekiel 36. Du nimmst dieses Wort und sagst, Gott, hier bin ich. Du hast versprochen, das steinerne Herz wegzunehmen, mir ein fleischernes Herz zu geben. Du hast versprochen, mich zu reinigen von allen Götzen. Du hast versprochen, dass dein Geist in mich hineinkommt und dass ich ein neuer Mensch werde und dass ich in deinen Geboten wandle. Gott, ich danke dir so sehr. Ich glaube dir jeden Buchstaben. Ich glaube dir jedes Wort. Es ist so, wie du gesagt hast. Und am Anfang, wenn du das tust, wenn du die Schrift betest, du wirst merken, da ist eine Menge Widerspruch, aber doch nicht bei dir. Und wenn das wahr wäre, dann würdest du doch nicht in dem Zustand sein. Lauter Erklärungen, die dir begründen, warum es doch nicht funktionieren kann. Mach einfach weiter. Sag Gott, ich glaube dir. Und etwas in dir sagt, aber du doch nicht. Ruhe. Gott, ich glaube dir. Dein Wort ist wahr. Und du erfüllst dein Wort. Dein Wort ist wahr. Und ich bin dazu da, um dir zu sagen, ich warte auf dich. Tu mit mir, wie du gesagt hast. Tu an mir, was du versprochen hast. Nimm Verheißungen, nimm Worte. Eine andere hatten wir gestern indirekt erwähnt, Johannes 17, 26. Jesus hat gesagt, er hat den Namen Gottes offenbart und er wird fortfahren, ihn zu offenbaren. Du kommst vor den Vater. Jesus hat versprochen, er wird fortfahren, dich Vater zu offenbaren. Und alles, was ich eigentlich brauche, ist eine Offenbarung des Vaters. Heilung von Minderwertigkeit. Heilung von diesem Leistungsstress. Und vieles andere ist in der Offenbarung des Vaters. Und Jesus wird mir den Vater offenbaren. Und ich danke dir, Vater, dass ich dich erkennen werde. Und ich werde es sagen, wie Philippus, wenn wir den Vater sehen, ist genug. Mehr brauchen wir nicht. Zeig uns den Vater und das reicht. Mehr nicht. Da ist alles drin. Wir nehmen Verheißungen, wir kommen vor Gott. Und wir erklären Gott, das ist sein heiliges Wort. Wir glauben ihm und wir ehren ihn. Und wir lernen uns zu freuen, bevor wir es haben. Das ist Glaube. Wir freuen uns über diese Dinge, bevor wir es haben. Wir sehen schon, wie unser Leben total anders wird, wenn diese Dinge einmal greifen, wenn das real wird. Wir sehen ein anderes Leben. Wir sehen uns geborgen und gestärkt mit dem Vater. Wir sehen das. Der Vater freut sich über uns, der Vater ist begeistert über uns und wir sind begeistert über uns, ohne Schuldgefühle. Halleluja. Und wir müssen keine Angst haben, dass wir da abheben in Stolz, weil es kommt alles vom Vater. Und wir wissen, das ist nur Gnade. Und wir werden sagen, wie Paulus, was ich bin, bin ich aus Gnade. Das ist alles nur Gnade. Das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Gott hat gehandelt. So, komm mit dem Wort Gottes. Hosea sagt, lass uns umkehren zum Herrn. Bring Worte mit. Bring Worte mit. Im Alten Testament sagt es mehrmals, komm nicht mit leeren Händen vor mein Angesicht. Du musst was mitbringen. Komm nicht mit leeren Händen vor mein Angesicht. Bring was mit. Bring das Wort Gottes mit. Sag, hier ist dein Wort. Du hast schon angefangen, das in mir zu wirken. Und ich glaube dir, dass du das vollenden wirst. Halleluja. Halleluja. Hier, das ist ganz ähnlich wie der vorige Punkt. Erkläre den Willen Gottes für dein Leben. Nimm diese Verheißungen, nimm diese Pläne Gottes und wende sie für dich an. Erkläre, was Gott tun wird. Herr, du hast gesagt, ich werde, wenn ich an deinem Wort bleibe, die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird mich freimachen. Herr, ich danke dir. Ich erkläre, dein Wille ist, dass ich die Wahrheit erkenne und ich werde die Wahrheit erleben und die Wahrheit wird mich freimachen. Ich werde diese Dinge erleben. Das ist, was du tun willst. Du willst das tun. Du willst mir deine Herrlichkeit zeigen. Johannes 17, 24. Jesus hat gesagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. So, Gott will, dass ich seine Herrlichkeit sehe. Ich erkläre den Willen Gottes. Damit werden wir fest, damit machen wir unsere Berufung fest, damit legen wir eine Schneise fest und sagen, auf dieser Straße werden wir uns die nächsten Jahrzehnte bewegen. Wir legen uns fest, indem wir erklären, was der Wille Gottes ist. So viel mehr irgendwie können wir da nehmen, je nachdem, was der Heilige Geist gerade so betont. Einige von euch sollten das unbedingt nehmen, dieses, was ich gestern auch erwähnt habe, dieses Gott will mich durch seine Gegenwart sättigen. Psalm 36, Vers 10, tränkst sie mit Strömen der Wonne. Aber viele, viele Stellen gibt es im Worte Gottes. Jesus selbst hat gesagt, wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wenn wir genug getrunken haben, dann ist zu viel da und dann fließt das von uns wieder weg zu anderen. Das sind die Ströme des Lebens, die dann fließen. Das ist der Heilige Geist. Aber es kann nichts zu anderen fließen, wenn wir selber nicht getrunken haben. Erst müssen wir trinken. Das ist das Erste. Das ist ein Mann Gottes, den ich sehr, sehr schätze, der gewaltig gearbeitet hat für Gott. Er ist auch nicht zu sehr bekannt in charismatischen Kreisen, leider. Das ist wieder, liegt wieder an unserer Begrenztheit. Er hat 1800 und ein bisschen 1820, 30, 50 gelebt in England. Aber er war Deutscher. Georg Müller. Ein Mann, der Gott gekannt hat, der Gott geglaubt hat, der das Wort Gottes genommen hat und der aus Glauben heraus Tausende von Waisenkindern jeden Tag versorgt hat. Aus Glauben, ohne Rundbrief, ohne Betteln, ohne Leute zu sagen, könnt ihr mir nicht helfen. Er hat nur gebetet. Wunder über Wunder. Aber das war nur ein Teil seines Dienstes. Nebenbei hat er bis ins hohe Alter Weltreisen gemacht und hat in der ganzen Welt das Evangelium verkündigt. Und hat Traktate drucken lassen und hat evangelisiert, hat eine Menge Dinge getan. Du kannst dir vorstellen, wenn du ein paar Waisenhäuser hast und du bist der Chef davon, du hast eine Menge zu tun. Und er sagt, das Erste, was ich jeden Morgen tue, ist dafür sorgen, dass meine Seele glücklich ist im Herrn. Das ist, was er gesagt hat, das ist ein berühmter Ausspruch von ihm. Das Allererste, was ich am Morgen tue, ist dafür sorgen, dass meine Seele glücklich ist in dem Herrn. Und dann kommen die Aufgaben. Dann kommt die Verpflichtung. Das gilt für dich als Hausfrau, als Krankenschwester, als Firmenchef, als Student oder als Arbeitsloser. Für jeden gilt das. Sorg dafür am ersten morgens, dass dir die Seele gut geht. Dass du dich freust im Herrn. Halleluja. Und hier noch ein letzter wichtiger Punkt. Das nenne ich das Gebet der Hingabe. Ich gebe euch Beispiele, Psalm 19, Vers 15. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das ist die Hingabe. Gott, wir geben uns dir, wir leben für dich. Wir wollen dich ehren. Arbeite in uns, hilf, dass alles in uns in Übereinstimmung mit dir kommt. Psalm 139 heißt es, erforsche mich, prüfe mein Herz und zeig mir, ob ich auf einem Weg des Götzens bin. So heißt es in der Fußnote. Der hat also nicht gesagt, ich schaue in mein Herz, Götze weit und breit, keiner zu sehen, alles okay, gehen wir zur Tagesordnung rüber. Er hat gewusst, wenn Gott nicht kommt und mir Licht gibt, ich kann wunderbar tolle Ideen über mich haben, aber nur Gott kennt mein Herz. Nur Gott weiß, wo ich gefangen bin. Nur Gott weiß, wo ich Kompromisse mache. Nur Gott weiß, wo ich mogle. Ich brauche Gott, um mein eigenes Herz zu verstehen. Ich kann es selber nicht. Und er betet, sagt Gott, erforsche mein Herz. Und so viele charismatische Christen treffe ich und die hören so etwas, naja, Mensch, das ist doch alles Altes Testament. Im Neuen Testament, Gott, der unsere Herzen prüft. 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Gott, der unsere Herzen prüft. Apostelgeschichte 15. Gott, du Herzenskenner aller. Die hatten einen Gott, der hat sich mit den Herzen beschäftigt. Im Herzen wohnen die Motive, die Absichten. Und wir haben so viel Durcheinander, wir haben so viel Vermischung zwischen Geist und Seele, weil aus verkehrten Motiven heraus die richtigen Dinge getan werden. Um uns selber groß zu machen, um uns selber darzustellen, um uns selber irgendwie ein Denkmal zu setzen. Aber wenn das Licht Gottes kommt, kommt tiefe Reinigung, kommt Wahrhaftigkeit, kommt wirkliche Transparenz, kommt wirkliche Echtheit, kommt Demut. Und es kommt, wenn wir Gott suchen, sagen, hier ist mein Herz. Erforsche du mich. Ich weiß, ich bin so trickreich, mir was vorzumachen. Ich kann mir so viel über mich selber in die Tasche lügen. Ich brauche dich. Lass dein Licht scheinen. Psalm 43, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Das Licht Gottes, das scheint, das uns ins Licht stellt. In deinem Licht, Psalm 90, sehen wir das Licht. Gott macht verborgene Dinge offenbar in seiner Gegenwart. Nicht um uns zu beschämen, sondern um uns frei zu machen. Um uns noch gerader, noch klarer zu machen. So gibt